Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Und wer kennt es nicht? Man möchte einen schönen Sommerurlaub machen. Sommer, Sonne, Strand oder auch einfach eine schöne Entspannung beim Wandern in den Bergen. Das klingt alles gut und ist alles fein. Nur wenn man zum Urlaubsort hinfährt, gibt es immer einen Endboss. Und dieser Endboss, der ist hier bei uns. Vor allem in Deutschland die deutsche Infrastruktur, vor allem die Autobahnen. Und fast jeder, der mal am besten noch mit kleinen Kindern auf dem Weg in den Urlaub war, der fühlt diese Frustration, wenn man im Stau steht. Denn die Baustellen sind fast überall. Aber warum ist das so? Wie steht es überhaupt um Deutschlands Infrastruktur? Und das möchte ich heute gerne mit unserer Expertin und dem heutigen Gast in unserer Folge, der Stefanie Riedler, heute besprechen. Sie arbeitet seit Jahren in diesem Bereich und ist eine echte Expertin, was Infrastrukturprojekte gerade hier in Deutschland angeht. Stefanie, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Super. Stefanie, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Stefanie Riedler. Ich bin 36 Jahre alt, bin leidenschaftliche Bauingenieurin. Das Ganze seit 2013 und befasse mich aktuell mit der Straßenplanung und bin seit 2022 Geschäftsführerin bei der KB.
Sehr schön. Jetzt ist es ja so, Bauingenieurin vom Background, war das dann auch so, dass jemand vielleicht aus dem privaten Umfeld auch schon im Bauwesensbereich unterwegs ist? Oder wie bist du denn zu dem ganzen Thema Baubranche und dann auch im Schwerpunkt Straßenplanung gekommen?
Ja, tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast, die familiäre Prägung, auch hier väterlicherseits, auch wenn mein Vater mal gesagt hat, mach was Gescheites, mit dem man Geld verdienen kann, und hat mir da Zahnmedizin oder Tierärztin empfohlen. Trotzdem war es für mich eigentlich schon relativ schnell klar, so das, was man halt abends so beim Abendbrottisch hört, was der Vater so macht, dass ich Bauingenieurin werden will, und habe da, glaube ich, seit Schuleintritt gewusst, das ist mein Weg, und bin von dem, hat man ein bisschen rechts und ein bisschen links geschaut, aber letztendlich bin ich davon nicht abgewichen und habe mich da auch nicht davon abhalten lassen, dass ich vielleicht nicht unbedingt in der Schule die große Stärke in den MINT-Fächern hatte. Ich wusste ja, was ich brauche, und bin somit eigentlich ganz gut durchgekommen.
Sehr schön. Ja, dann hast du Bauingenieurwesen studiert, geprägt so ein bisschen durch das familiäre Umfeld. Und häufig ist es ja dann so, es gibt dann meistens so, sagen wir mal, zwei, drei Richtungen. Man geht in die Planung, sei es in die Tragwerksplanung, oder man geht auch in die Planung von Verkehrsprojekten oder halt auch direkt auf die Baustelle, Bauleitung. Bei dir war das ja dann der zweite Fall. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ich glaube, das ist so eine persönliche Veranlagung, die ich auch im Privaten ganz oft habe. Ich plane einfach total gern. Also ich organisiere gern, ich bringe gern Menschen zusammen, ich mache mir gerne Gedanken über die Zukunft, arbeite Strategien aus. Also das liegt mir einfach. Gleichzeitig war es mir aber wichtig, beim Einstieg als Planerin auch immer wieder den Bezug zur Baustelle zu haben, weil letztendlich plane ich ja nicht für die Schublade, sondern ich muss auch wissen, funktioniert das, was wir da schön in ein Modell oder auf ein Papier bringen, draußen auf der Baustelle, und habe da auch immer mal wieder, klar jetzt in einem kleineren Umfang, auch die Schritte raus auf die Baustelle gemacht und vom Baubüro auch im Bauoberleiter, um da einfach auch meine Erfahrungen sammeln zu können.
Mhm. Ja, nicht nur das, was dann auf dem Papier steht oder was man auch plant, sondern auch direkt zu sehen, was dann auch umgesetzt wird, gebaut wird. Und das ist immer, was ich auch persönlich im Bauwesen so spannend finde, dass man sieht, was man plant, aber dann auch in der Realität wirklich vor Augen sieht, wie das dann, wo dann am Anfang vielleicht nur eine Wiese war und jetzt dann wirklich, sei es eine Autobahn, sei es eine Brücke oder sei es ein Gebäude, dort steht. Springen wir zum ersten ganz großen Thema, und zwar sind das die Baustellen, allgemein die Infrastruktur hier in Deutschland. Ja, laut Information ziehen sich aktuell etwa 13.210 Kilometer Autobahn. Das hört sich erst einmal sehr gut an, verglichen auch mit anderen Ländern haben wir, glaube ich, da auch ein relativ dichtes Verkehrsnetz. Allerdings hat es ja doch einen großen Haken. Man schaut auf die Autobahnen, auf die Straßen und überall begegnen einen Baustellen. Laut Statistik gibt es auch mehrere tausend Baustellen und die Hälfte davon sind sogenannte Dauerbaustellen. Ja, ich denke, wir alle wissen, was damit gemeint ist. Die bauen da schon seit Ewigkeiten und ich kenne das ja auch, man kennt das selber. Man fährt eine Autobahn mehrmals in der Woche oder sei es mehrmals im Monat und dort ist immer noch die Baustelle und nach einem Jahr hat sich da immer noch nichts getan. Gib uns doch da gerne mal so ein bisschen einen Einblick. Wie sieht denn da die Realität aus? Warum kommen uns die Dauerbaustellen auch so lange vor und ist das wirklich so?
Also das, was du wahrnimmst aus der Perspektive des Autofahrers, ist tatsächlich so. Ich habe das jetzt in Vorbereitung auf dem Podcast auch nochmal in Zahlen recherchiert. Es ist tatsächlich so, dass gerade in etwa auf 10% des Streckennetzes der Autobahnen in Deutschland Baustelle herrscht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, klar, es gibt dann nochmal ein paar unvorhergesehene Dinge wie Unfälle oder sonstige kurzzeitige Verkehrseinschränkungen. Also man steht schon oder fährt mit verminderter Geschwindigkeit relativ häufig, wenn man viel unterwegs ist. Diese Dauerbaustellen, da gibt es viele Gründe dafür. Das eine sind zum Teil, also wenn wir jetzt davon sprechen, dort ist eine Baustelle und die dauert in Zeit einfach relativ lange. Da gibt es einfach viele Gründe dafür. Das heißt zum einen, du fährst als Autofahrer vorbei, siehst das Ganze, also ein Grund davon ist, wir müssen den Verkehr aufrechterhalten. Ich kann ganz, ganz selten wirklich mal sagen, hey, wir haben freies Baufeld, wir können arbeiten, wie wir wollen, weil ich jetzt den Autofahrer umleiten kann. Gerade bei den Autobahnen ist es einfach aufgrund der schieren Verkehrsmenge, die davon betroffen wäre, nicht möglich. Und deswegen müssen wir immer mit kleinen Baufeldern, mit eingeschränkten Zufahrtswegen arbeiten. Da geht es dann auch um Flächenverfügbarkeit, zum Beispiel für Baustelleneinrichtungsfläche, fürs Aufstellen von Geräten. Also die Baufirma hat da einfach sehr klare Limits und das hemmt letztendlich auch irgendwo den Arbeitsfortschritt. Also das ist ein Grund. Andere Gründe sind rein durch die verarbeiteten Materialien bedingt. Also ein Beton hat einfach eine gewisse Aushärtungszeit. Ich habe gewisse Voraussetzungen beim Asphalteinbau oder auch gerade im Tiefbau bei der Baugrundverbesserung. Und das sind einfach Dinge, an denen kann ich relativ wenig schrauben, weil das sind halt physikalische Gesetze, die gelten. Und auch das dauert einfach lang. Und nächster Punkt sind natürlich Umweltaspekte. Also ich muss die Vorgaben aus dem Umweltrecht beachten und habe halt dort einfach auch noch, ja, das heißt jetzt Vorabmaßnahmen, die vor der eigentlichen Baumaßnahme erstmal realisiert werden müssen oder gewisse Einschränkungen im Bauablauf. Ja, dazu kommen dann noch arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen. Also ich kann natürlich nicht nur, um die Dauer der Baustelle zu reduzieren, jetzt sagen, ich baue 24/7, sondern auch da habe ich dann limitierende Faktoren und muss einfach da auch schauen, wie setze ich das Personal ein und wie viel Man-Women-Power kriege ich da überhaupt so hin.
Ein Thema, Umweltaspekte. Jetzt wird ja immer wieder mal in den Medien gesprochen, ja, dort ist irgendwie eine geschützte Vogelart oder Insektenart angetroffen worden. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und da muss man ja ganz große Maßnahmen einleiten, damit dieser geschützt wird und teilweise sogar die Baustellen verlegen oder da darf man nicht dann in dieses, in diese Natur eingreifen. Hast du sowas in deiner Praxis auch schon erlebt oder würdest du sagen, wird das von den Medien viel schlimmer dargestellt, als es wirklich ist? Wie ist denn da so deine Erfahrung?
Also ich gehe natürlich nicht in jedes Projekt erstmal in die Tiefe rein, wo man aus den Medien hört, hey, es gibt wieder die typische Zauneidechse, die nahezu überall vorkommt, wo wir Straßenbau oder Bahnbau betreiben. Insgesamt habe ich sehr oft mit diesen Umweltaspekten zu tun, vor allem in der Planung, weil das natürlich ein maßgeblicher Schritt im Genehmigungsverfahren ist, welche Beeinträchtigungen wir jetzt auf die Umwelt und sei es jetzt geschützte Pflanzen oder auch Tierarten haben. Und da versucht man natürlich, das alles schon bestmöglichst zu erfassen und dann auch planbar zu machen. Also dass es uns nicht Worst Case ist, es überrascht dich auf der Baustelle. Es ist tatsächlich so, dass ich den Eindruck habe, dass wir hier nochmal Abwägungen treffen könnten. Also ich bin da nicht die Umweltplanerin, die Expertin, aber dass wir teilweise wirklich Abwägungen treffen müssten, ob es dieser geschützten Art oder dieser Pflanze oder wie auch immer wirklich so viel hilft, ob das so relevant ist, dass wir diesen Riesenaufwand, weil das sind natürlich Steuergelder, das ist Aufwand, den man da betreibt, ob das wirklich für den Mehrwert steht oder ob wir vielleicht mit anderen Maßnahmen und anderen Dingen der Natur mehr Gutes tun könnten. Gleichzeitig finde ich es einfach wichtig, dass wir achtsam damit umgehen. Also, dass wir schon sagen, hey, wir können nicht alles nur kostenoptimiert machen, sondern wir gestalten unsere Umwelt für Jahrzehnte. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir die Umwelt ja nicht mit dem Bulldozer alles abschieben und uns egal ist, was dann passiert, sondern dass wir da schon auch einen Blick drauf haben. Also, ich glaube, diese Abwägung ist wichtig, aber ich glaube, wir sollten da noch mal mehr Vernunft auch manchmal walten lassen, weil da einfach auch die Akzeptanz in der Bevölkerung fehlt, wenn die dann sehen, was für ein Aufwand und auch welche Kosten da dahinter stehen.
Also hier auch mit gesundem Menschenverstand arbeiten. Wer wäre dann hier gefragt? Ist das dann mehr, sagen wir mal, die Artenschützer, Umweltschützer oder müsste da vielmehr doch nicht noch die Politik mit ins Boot geholt werden? Wer hätte dann da zum Beispiel die Entscheidungsmacht, sowas auch mal zu sagen, okay, hey, die Zahnheidechse hat jetzt genügend, sagen wir mal, Bereiche, wo sie leben kann, das setzen wir jetzt trotzdem um.
Da sehe ich letztendlich wirklich die Politik in der Verantwortung, weil jeder Beamte, der so ein Projekt leitet oder der auch quasi die Unterlagen von uns planen oder auch von Umweltplanern entgegennimmt, ist ja dafür zuständig, erstmal zu schauen, werden die gesetzlichen Vorgaben eingehalten. Der hat kaum bis keinen Ermessensspielraum in diesen Dingen und es schwebt immer dieses Damoklesschwert über ihm. Wenn du einen Fehler machst, wenn du zu viel in der Abwägung dich zu viel quasi von jetzt der strikten Auslegung entfernst, hast du vielleicht ein Problem im Genehmigungsverfahren. Und dieser Worst Case, den will natürlich keiner haben. Also hält man sich strikt an die gesetzlichen Vorgaben. Das heißt, wir müssten die gesetzlichen Vorgaben einfach dort, denke ich, überprüfen und nachschärfen. Und das andere ist, dass wir müssten aber, glaube ich, auch einfach auch in diesen Prozessen, um agiler zu werden, eine ganz andere Fehlerkultur etablieren. Also auch Mut machen, Entscheidungen zu treffen, auch Mut machen, Vernunft walten zu lassen, und dann eben auch den Rücken stärken, wenn da doch mal ein Fehler passieren sollte.
Okay, jetzt mal weg von den ganzen Umweltaspekten hin nochmal zu dem Thema Baustellen, Autobahnen, Straßen. Ich denke, jeder Autofahrer hat Verständnis für Baustellen, weil es muss ja immer wieder saniert werden, sei es Brücken, der Verkehr erweitert sich, es muss eine zusätzliche Straße noch hinzugefügt werden. Ich glaube, dafür hat jeder Verständnis. Allerdings könnte ich mir gut vorstellen, dass es mit Sicherheit ja Lösungsansätze, Lösungsvorschläge gibt, wie man das Thema Baustellen oder auch die Beschleunigung von solchen Projekten verbessern kann. Was hast du denn dazu zu sagen?
Also ich denke, wir brauchen andere Ansätze in den Projektabläufen. Wir sollten für das jeweilige Projekt vielleicht nochmal kritisch hinterfragen, ob diese klassische Konstellation eines Planungsablaufs, wie es uns aus der Vergangenheit einfach vorgegeben ist, wirklich für jedes Projekt Sinn macht. Also Stichwort integrierte Projektabwicklung. Wie früh hole ich eine Baufirma mit ins Boot, die ihre Ideen einbringen kann, weil da entsteht einfach auch ein enormes Potenzial für eine Beschleunigung, also und auch für eine Kosteneinsparung.
Wie ist es jetzt aktuell? Also werden die Baufirmen erst später mit hinzugeholt?
Wenn ich jetzt nach dem ganz klassischen Planungsablauf gehe, dann ist jetzt in der Verkehrsanlagenplanung ist die Ausführungsplanung fertig. Auf der Basis erstelle ich die Ausschreibungsunterlagen für die Bauleistung. Und erst dann kommt die Baufirma mit ins Boot. Und dann ist dieser kritische Punkt meistens, akzeptiere ich zum Beispiel Nebenangebote, also mache ich der Baufirma die Tür auf und sage, du darfst deine Ideen einbringen. Mache ich die Tür vielleicht schon zu und sage, nein, es sind keine Nebenangebote zugelassen. Und damit, glaube ich, hemmen wir uns einfach. Wir haben gerade ein Projekt mit eben so einer integrierten Projektabwicklung an der B10 in Ulm. Das ist ein richtig, ja, geiles Megaprojekt, wo wir genau das jetzt auch mit der Baufirma und dem Bauherrn zusammenleben. Und ich muss sagen, mich begeistert das, dass es eine ganz, ganz neue Dynamik im Projekt entwickelt. Und das ist auch für uns in der Rolle der Planer unglaublich wertvoll, diesen frühen Austausch mit der Baufirma zu haben und letztendlich dieses Dreiergespann Planer, Baufirma, Bauherr. Das ist einfach ein unglaublicher Mehrwert und beschleunigt sowohl die Planungs- als auch die Bauprozesse.
Okay, also ein großer Lösungsvorschlag, wirklich die Projektpartner schon frühzeitig alle mit ins Boot holen und gemeinsam besprechen, was hier der beste, ja, Weg ist, das Projekt umzusetzen. Okay. Abgesehen von der integrierten Projektabwicklung, Zusammenarbeit, gibt es da noch andere Punkte, die das ganze Thema verbessern und beschleunigen würden?
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir ein klares Commitment geben zu einer Großmaßnahme. Also, dass es nicht ein ist, ja, wir müssen, also tun wir halt, sondern hey, entweder es ist ein Ja oder es ist ein Nein. Aber ich darf nicht Ja sagen und Nein agieren. Also, das ist was, wo ich sage, da muss einfach der Rückhalt da sein. Also, gerade in der Politik, gerade an den bearbeitenden Stellen. Da muss ich wissen, so ein Projekt bindet Ressourcen und die muss ich auch dort bereitstellen, dass die Menschen einfach sich um der Projekte wirklich annehmen können. Und da braucht es auch den Rückhalt der Politik, vielleicht nochmal die zusätzliche Nachtsperrung und das eine oder andere, was jetzt vielleicht den Bürger betrifft, auch mitzutragen, zu sagen, wir müssen das jetzt so tun. Ich stehe hinter meinen Fachleuten. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was auch wichtig ist, ist einfach die Kommunikation hochzuhalten. Also ich glaube, es gäbe sehr viel mehr Verständnis, wenn man dem mündigen Bürger zumutet, auch ihn ins Projekt mit reinzunehmen, klar zu kommunizieren und auch mal zu sagen, ja, das ist jetzt die Konsequenz, die geht jetzt nicht anders oder wir haben diese und jene Abwägung getroffen und sind letztendlich dazu gekommen, es genau so zu machen. Also viel offener zu sein. Und auch die Menschen einfach mit abzuholen.
Okay, schauen wir jetzt von den Autobahnen hin zu den klassischen Infrastrukturprojekten, vor allem zu den ganz großen Projekten. Ja, klassische Beispiele, ein Flughafen wie zum Beispiel DBER oder neuestens auch Stuttgart 21. In der Tat wirklich herausragende ja, Leistungen von Ingenieuren, Planern, also zumal die Bilder von Stuttgart 21 echt wirklich sehr beeindruckend ausschauen, was da wirklich auf die Beine gestellt werden kann. Auf der anderen Seite natürlich ein, ja, sagen wir mal, Negativbeispiel für die Einhaltung der, sagen wir mal, Bauphasen beziehungsweise der Eröffnung, weil beide Projekte ja sehr spät und verzögert ja, freigegeben werden. Wie siehst denn du das Ganze? Mit welchen Herausforderungen haben wir gerade hier in Deutschland mit solchen Infrastrukturprojekten oder ganz großen Bauprojekten zu kämpfen?
Ich denke, dass es kein rein deutsches Problem ist. Man hat auch die Beispiele international, auch wenn das immer gern hergenommen wird, wie toll und reibungslos das international funktioniert. Aber das ist leider das, glaube ich, immer das Fazit von Großprojekten, dass sie selten im Zeit- oder auch Kostenrahmen wirklich realisiert werden können. Ein Punkt, denke ich, der immer korreliert ist, die Maßnahmen dauern länger und ab einem gewissen Zeitpunkt explodieren dann auch die Kosten. Und ich denke, ein ganz wichtiger Ansatz wäre zu schauen, Bauzeit so gut wie möglich einzugrenzen, um quasi dieses offene Fenster, durch das mir Unvorhergesehenes hereinfliegen kann. Sei es eine Änderung des Richtlinienwerks, sei es eine Corona-Pandemie oder was auch immer, ein Extremwetterereignis, um dieses Fenster einfach möglichst schnell zu schließen. Ich denke, das würde vielen Großprojekten wirklich helfen. Und eins, das ist so simpel, glaube ich, wie unsexy ist einfach Kommunikation. Also wenn ich ganz oft sehe, wie oft wir noch in unseren Sparten denken. Also der Brückenbau denkt im Brückenbau, die Verkehrsanlage in Verkehrsanlage und ja, die Ausstattungstechnik sieht nur ihr Gewerk. Also die Menschen wirklich das nicht zu unterschätzen, was es heißt, wenn ich ein richtig starkes Projektteam bilden möchte, dass es halt auch oft softe Faktoren sind, die mal zusammenzuholen und wirklich auch zu schauen, hat jeder das gleiche Ziel? Also am Ende steht ein Bauprodukt, aber die Ziele, die jeder verfolgt, sind ja vielleicht noch mal ganz unterschiedlicher Natur. Und wenn es da eine große Deckung gibt, gerade in so einem Großprojekt, einen Rückenschluss mit dem Auftraggeber, einen Rückenschluss mit der Politik, dann denke ich, trägt das auf jeden Fall zum gelingenden Ball.
Okay, also so viel zu dem Thema Großprojekte, Infrastrukturprojekte. Wie du schon gesagt hast, nicht nur ein deutsches Problem, sondern mit Sicherheit auch in anderen Ländern verbreitet. So viel zu den Themen Projekten, Autobahnen. Schauen wir jetzt nochmal so ein bisschen allgemein deinen Beruf an, Bauingenieur. Du arbeitest ja seit einigen Jahren auch im Ingenieurbüro Konstruktionsgruppe Bauen. Ja, seit fast 4 Jahren bist du dort auch geschäftsführende Gesellschafterin und das klingt nach einer Menge Verantwortung und nach noch mehr Erfahrung, von der auch unsere Hörerinnen und Hörer profitieren können. Erzähl doch mal ein bisschen was so über deine Arbeit. Was macht man in deiner Position? Welche Verantwortungsbereiche hast du denn? Wie schaut denn das Ganze denn da aus bei dir?
Insgesamt ist es dieses Jahr für mich ein sehr spannendes Jahr, weil sich bei uns gerade sehr viel tut. Also ich bin im Mai zurückgekommen aus einer 5-monatigen Babypause und bin jetzt quasi wieder eingestiegen. Da war für mich eine ganz wertvolle Erfahrung in der Übergabe, bevor ich in die Babypause gegangen bin, wo habe ich Menschen im Team, denen ich viel mehr Verantwortung übertragen kann. Wo bin ich bereit, Dinge abzugeben? Und das hat für mich in meiner Führungsrolle wirklich zu einem krassen Umdenken geführt. Und das viel Schönere war, ich bin aus dieser Babypause zurückgekommen. Und das muss man erstmal, glaube ich, schaffen, sich als Geschäftsführerin 5 Monate rausnehmen zu können. Und ich habe jetzt nicht täglich meine E-Mails gecheckt. Ich habe nicht jeden zweiten Tag einen Eskalationsanruf bekommen, sondern die Mannschaft hat das richtig, richtig geil gestemmt. Und das war für mich dann dieser große Wechsel. Ich bin wieder eingestiegen mit einem ganz neuen Setting, mit einem ganz anderen Teamdynamik. Und das war so eine Mega-Erfahrung einfach. Und das Zweite, was sich jetzt für mich krass verändert hat, ist, das war für mich schon zu Beginn, als ich Geschäftsführerin geworden bin, war das immer so ein wichtiger Punkt. Ich möchte erstmal beweisen, dass ich es allein kann. Den Anspruch habe ich schon. Und für mich war aber immer klar, ich möchte einen Co-Geschäftsführer haben. Ich möchte jemanden an meiner Seite haben, einfach weil ich denke, dass man davon profitiert, wenn man einen Sparringspartner hat. Der muss nicht immer die gleiche Meinung haben, aber man kann sich einfach ein bisschen challengen, man kann sich austauschen. Und da habe ich jetzt seit dem 1. Juli Verstärkung durch den Roland Kindelbacher, einen ganz erfahrenen Kollegen, der da auch viel Know-how mit reinbringt. Und das sind so große Veränderungsprozesse, die da gerade für mich stattfinden, aber die natürlich auch gerade fürs Team stattfinden. Und in Bezug auf die fachliche Arbeit kümmere ich mich um die Verkehrsanlagenplanung. Der Roland um das Baumanagement bei uns. Und da ist einfach ganz viel von meinem Berufsalltag ist natürlich Akquise. Wie kommen die Projekte ran? Der Austausch mit den Kunden, was wird benötigt? Wie entwickeln sich unsere Geschäftsfelder weiter? Der Austausch mit Partnerbüros, also mit wem bieten wir an, wenn es um eine Leistung geht, die wir nicht selber abdecken können. Solche Dinge machen da einen großen Part aus, aber auch immer mal wieder, wo ich mich mit den Kollegen über Projekte austausche. Also sei das heißt jetzt klassische Projekte, die sie von mir übernommen haben, oder jetzt auch, wenn es darum geht, sich bei einem neuen Projekt über eine Idee auszutauschen, besprechen wir das und gehen das gemeinsam durch. Und was für mich immer noch so eine Leidenschaft ist, wo ich dann gerne bei den Kollegen, die da federführend verantwortlich sind, immer über die Schulter schaue, sind unsere BIM-Projekte. Du.
Apropos BIM-Projekte, inwieweit ist denn das ein Thema, gerade jetzt auch in der Verkehrsplanung?
Ich würde sagen, das, was im Brückenbau und im Hochbau schon seit Jahren ganz hoch im Kurs ist, kommt jetzt die letzten Jahre auch endlich in der Verkehrsanlagenplanung an. Wir haben da etliche BIM-Pilotprojekte in Bayern, die wir gerade in unterschiedlichsten Leistungsphasen beplanen. Also es wird immer wichtiger und wir sehen auch ganz viele Mehrwerte in der BIM-Planung. stecken aber oft noch an dem Punkt, dass wir da merken, obwohl wir, denke ich, eine sehr, sehr gute Software im Haus haben, wie viel da eigentlich noch drin steckt an Entwicklungsarbeit, wo dann wirklich Kollegen Skripte schreiben, programmieren und da jede Finesse nochmal rausziehen, um da wirklich ein gutes Modell liefern zu können. Und das, glaube ich, ist gerade noch die größte Herausforderung, auch so ein bisschen diese Erwartungshaltung, was kann BIM leisten, was ist nice to have, das einfach unglaublich viel Arbeit verursacht, das wirklich auszutarieren.
Ein anderes Thema, was natürlich auch sehr hoch im Kurs ist, im Trend ist, ist auch das ganze Thema künstliche Intelligenz. Gibt es da bei euch auch schon Anwendungsbeispiele oder Bereiche, wo das eingesetzt wird oder wo ihr euch Potenzial und Verbesserungen erhofft?
Ja, wir haben da ganz unterschiedliche Bereiche im Unternehmen, wo wir sagen, da ist ein KI-Einsatz sinnvoll. Wir untersuchen das sowohl in unseren Projekten. Also da geht es vor allem darum, was kann KI zum Beispiel bei der Modellerstellung schon unterstützen. Ein anderer spannender Punkt, denke ich, ist das ganze Thema Berichtswesen, Dokumentation. Wie kriege ich da eine KI als bestmöglichste Unterstützung des Ingenieurs quasi eingebunden? Damit der halt nicht mehr die Berichte oder die Dokumentationen selber erstellt oder wie viel kriege ich da auch automatisiert aus unserem Datentool. Das sind so die Themen, wo wir gerade reinschauen. Und dann natürlich auch als Unternehmen, wo kann ich jeden Mitarbeiter im täglichen Doing, also wo kann ich zum Beispiel Onboarding ins Unternehmen durch KI, durch einen Chatbot und so weiter verbessern, um eben auch unsere internen Prozesse da zu verschlanken und ja, dynamischer zu machen.
Okay, sehr schön. Apropos Bauingenieur als Beruf, das ist ja anfangs schon erwähnt, ja, mach was Gescheites, ja, der Zahnärztin oder so oder Ärztin. Was denkst du denn, ist der Beruf Bauingenieur nach wie vor noch eher unterschätzt oder hat der deiner Meinung nach in deiner aktuellen Wahrnehmung doch an mehr Bedeutung über die Jahre gewonnen? Wie schätzt du das Ganze ein?
Unterschätzt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir in deinem Bekanntenkreis geht. Also die ersten Jahre, nachdem ich mit dem Studium begonnen habe, musste ich erstmal jedem erklären, wo der Unterschied zwischen Architektur und Bauingenieurwesen liegt. Das ist immer so der, glaube ich, präsentere Beruf bei uns. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gerade bei Schulabgängern einfach noch einen viel zu geringen Bekanntheitsgrad haben, was das Bauingenieurwesen anbelangt. Also was tut der? Wieso wäre das für mich das Richtige? Was sind die Randbedingungen? Da denke ich, sollten wir noch mehr reingehen, indem wir wirklich den Leuten erklären, wie vielfältig auch dieser Beruf ist. Das, glaube ich, wird ganz oft unterschätzt. Viele sehen, wenn sie an den Bauingenieur denken, denke ich, mehr den Tragwerksplaner, als dass sie jetzt sehen, dass ein Bauingenieur auch der sein kann, der die Ampelschaltung optimiert oder der Bauingenieur auch der ist, der die Straße plant und wie groß eigentlich diese oder eben auch im Baumanagement der jeden Tag draußen ist und da so eine Riesenbaustelle managt. Also ich glaube, dieses Bild sollten wir auch noch mal viel mehr nach draußen tragen, weil das noch mal ganz andere Menschen ansprechen würde, wenn sie wüssten, wie groß die Vielfalt ist.
Und jetzt hast du ja eine wirklich sehr vorbildliche Karriere auch vorzuweisen, gerade in deiner aktuellen Position. Was würdest du denn gerade jetzt so jungen Studentinnen und Studenten mit auf den Weg geben? Worauf kommt es denn an? Worauf sollte man denn Wert legen? Was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die einer besitzen soll, um wirklich auch Karriere in der Baubranche oder allgemein im Bauingenieurwesen machen zu können?
Ich denke, dass die Karriere, muss man vielleicht auch noch unterscheiden, rede ich von der Fachkarriere, das ist mir auch ganz wichtig. Ich kann auch einfach fachlich in eine Exzellenzkarriere machen und muss nicht immer unbedingt die Führungskarriere anstreben. Also man sollte nicht einen mega geilen Statiker unbedingt zum Teamleiter machen, weil vielleicht kann er die geilste Statik rechnen in einem kleinen Team, aber sagt du, ich verzweifle daran, jetzt muss ich Dinge tun, dafür bin ich. Das liegt mir nicht. Also da, glaube ich, muss man es mal reingehen. Und wer wirklich anstrebt, eine Führungsposition einzunehmen, glaube ich, man sollte das nicht unterschätzen, dass es nur mit Menschen geht. Also dieses Ding, was ich ganz oft höre, ja, nee, also Menschen liegen mir nicht so, deswegen mache ich einen technischen Beruf, da habe ich es nur mit Zahlen zu tun. Wo ich mir denke, wie kommunikativ wir sein müssen, wie viel wir mit Menschen zu tun haben, wird, glaube ich, manchmal vielleicht unterschätzt. Und ich glaube, dass diese Soft Skill, mich in die Position von jemand anders rein versetzen zu können, sei es jetzt ein Teamkollege, sei es ein Kunde, sei es ein Bürger, das ist essentiell wichtig, um wirklich auch Erfolg zu haben. Und ein Aspekt, den möchte ich noch mitgeben, diesen Weg Karriere auch offen sein zu denken. Also ich erlebe ganz oft, dass Studienabgänger sagen, ja gut, jetzt habe ich Bauingenieurwesen studiert, mir ist ein sicherer Arbeitsplatz und ein mit Familie verbindlicher Arbeitsplatz ganz wichtig. Deswegen mache ich jetzt das Referendariat und gehe in den Staatsdienst. Es gibt Gründe, um in den Staatsdienst zu gehen. Wenn das aber dein einziger ist, dann bitte schau doch noch mal kurz links und rechts, sprech mit Unternehmen, sprech mit Büros, weil diese Möglichkeiten, das ist meines Erachtens absolut veraltet, dass man das nur im Staatsdienst haben kann. Also auch Karriere breit in der Fläche zu denken, wo kann ich diese Karriere machen und was entspricht mir da?
Ja, immer über den Tellerrand hinausschauen. Und sage ich auch immer, auch während des Studiums nicht nur in seiner eigenen, ja, Bubble denken, sondern auch mal, okay, was lernt man eigentlich aus anderen Fakultäten oder aus anderen Studiengängen wie den, ja, Wirtschaftswissenschaften oder auch der Medienwissenschaften, auch wirklich sehr spannend, da auch mal hineinzugehen. Ich hatte die schöne Erfahrung und habe da wirklich auch viel gelernt. Ja, also einfach mal auch offen sein und über den Tellerrand hinausschauen. Definitiv. Wir biegen so ein bisschen zum Ende ein. Jetzt habe ich dich ja gefragt, so was würdest du denn so jungen angehenden Ingenieuren raten? Jetzt vielleicht nochmal eine andere persönliche Frage. Was war denn so in deiner beruflichen Zeit eines deiner spannendsten oder vielleicht auch herausforderndsten Projekte, die du hattest, und wie hat man denn diese denn gelöst?
Da musste ich länger nachdenken, weil ich glaube, im Nachgang verklärt man so ein bisschen die Herausforderungen und sieht es eigentlich irgendwie alles gar nicht mehr so spektakulär. Aber zu meinem Berufseinstieg hatte ich das große Glück. Ich habe erstmal Verkehrsanlagenplanung für die Deutsche Bahn gemacht und hatte da das Glück, dass ich in einem Projekt gleich von Anfang an eingestiegen bin und durfte da quasi von der Grundlagenermittlung bis zur Ausschreibung das komplette Projekt selbst bearbeiten. Und ich habe so unglaublich viel gelernt. Es ist ein ganz unspektakuläres Projekt, ein kleiner Haltepunkt, ein Bahnübergang nebendran. Aber man sitzt in der ersten Besprechung und danach hatte ich zwei Seiten mit Abkürzungen, die mir 0,0 sagen, vollgeschrieben, und sich in diesem Konstrukt zurechtzufinden. Hey, was will ein LST-Planer und was hat das mit meinem Bahnübergang zu tun? Oh Scheiße, da steht ein Oberleitungsmast. Was heißt das denn jetzt? Also da habe ich unglaublich viel gelernt und bin dann auch noch mit der Kollegin, die dann die Bauüberwachung übernommen hat, im Austausch gewesen und habe da auch rückgespielt bekommen, was gute Lösungen oder vielleicht weniger gute Lösungen waren. Also da habe ich unglaublich viel gelernt.
Ja, du kannst noch so gut aus dem Studium hervorgehen, aber der praktische Alltag eines Bauingenieurs ist dann doch nochmal ein ganz anderer. Ich habe das damals auch in der Tragwerksplanung erfahren. Denkst du, okay, du konntest im Studium alles berechnen, aber in der richtigen Tragwerksplanung schaut das dann doch nochmal ganz aus, und deshalb fühle ich da auch voll mit dir, wenn man so in der ersten Besprechung sitzt und einem werden so lauter Fachbegriffe und Abkürzungen um die Ohren geschmissen und man kann damit am Anfang noch gar nichts anfangen, aber das legt sich dann mit der Zeit, weil man dann auch immer mehr und mehr diese praktischen Erfahrungen macht. Sehr schön. So, meine absolute Lieblingsfrage immer zum Ende meines Podcasts ist die Frage nach dem Lieblingsbauwerk. Und jetzt bin ich sehr gespannt, Stefanie, was denn dein Lieblingsbauwerk ist.
Also ich habe ja ein bisschen nachgehört und habe gesehen, viele deiner Gäste nennen da Brückenbauwerke oder architektonisch sehr anspruchsvolle Bauwerke. Und natürlich als Straßenplanerin muss ich eine Straße nennen. Es ist eine Straße in Frankreich, und zwar die Route de Crête. Nennt sich das? Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das ist an der wunderschönen Côte d'Azur bei Cassis, eine Panoramastraße, die da an der Küste durch die Catalogne führt. Also die Catalogne sind so ein Küstengebirgszug. Und jetzt wird's romantisch, wenn man das mal im Sonnenuntergang entlang fährt. Auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite die Berge. Und das ist ein ganz, ganz tolles Urlaubserlebnis, an das ich zurückdenke. Und jeder, der jetzt sich nach Frankreich bewegt, sollte die mal auf dem Schirm haben.
Okay, sehr schön. Das freut mich. Stefanie, ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bei dir bedanken für eine super tolle Folge, spannende Einblicke und wünsche dir auch für die Zukunft ganz, ganz viel Erfolg und alles Gute für zukünftige Projekte.
Vielen Dank, Daniel, und vielen Dank, dass du diesen Podcast machst. Ich finde, das ist genau der richtige Weg, um unsere Bauingenieurs-Lebenswelt auch nach draußen zu tragen. Also ich bin selber Hörerin und freue mich, dass du das Woche für Woche immer wieder angehst.
Super, danke für dein Feedback. Sehr schön.